Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 13. Wenn nun das alles soll so zergehen, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Geschwister, im Unterschied zu den mancherlei Weltanschauungen, in denen weise Menschen ihre Sicht vom Wesen und der Entwicklung dieser Welt vertreten, lehrt uns die Bibel, das Wort Gottes, dass diese Welt einen von Gott gemachten Anfang und ein von Gott gesetztes Ende bzw. Ziel hat. Dieses Ziel hängt mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus am Ende dieses Zeitalters zusammen. Das ist das große Thema, um das es Petrus in seinem zweiten Brief ganz besonders zu tun ist. Wobei er unmissverständlich klar macht, dass dieses Ziel nicht durch eine ständige Aufwärtsentwicklung, sondern nur durch ein letztes, schreckliches Gericht Gottes über diese Welt zustande kommt. Ich lese und dazu noch einmal die Verse 7, 10 und 12. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Bereits in diesem Zeitalter kam und kommt es immer wieder zu zeitlich begrenzten Gerichten Gottes, wenn das Ausmaß des sozialen, moralischen, politischen und geistlichen Verfalls einen gewissen Höhepunkt erreicht hatte bzw. erreicht. Einer Zeit des Segens geht immer wieder eine Zeit der Finsternis und des Gerichtes Gottes voraus. Wobei nicht nur die weltliche, sondern auch die geistliche Situation in der Gemeinde Jesu betroffen war und ist. Bevor es zum Beispiel im Jahr 1857 in Amerika zu einer geistlichen Erweckung kam, ganze Landstriche wurden vom Evangelium berührt. Bevor also diese geistliche Erneuerung geschah, gingen schlimme Zeiten voraus, so schreibt Erik W. Heiden in seinem Buch »Die Kraft liegt in der Wahrheit«. Das religiöse Leben der Vereinigten Staaten von Amerika befand sich in einem gefährlichen Verfall. Folgende Faktoren trugen dazu bei: die große wirtschaftliche Blüte beeinflusste die Amerikaner stark und vergrößerte die Kluft zwischen den Reichen und den Armen. Gewaltverbrechen nahmen rapide zu. Der Spiritismus fand große Verbreitung in allen Volksschichten. Wir werden an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert. Die freie Liebe wurde propagiert und von vielen vertreten. Korruption im wirtschaftlichen und im politischen Leben der Nation war weit verbreitet und so weiter. Und Gleichgültigkeit Gott und der christlichen Botschaft gegenüber war offenkundig. Ähnlich verlief auch in den vergangenen Jahrhunderten die Geschichte der Gemeinde Jesu. Wie finster und gerichtsvoll war doch die Zeit des Mittelalters, bevor das helle Licht des Evangeliums durch die Reformation mit all ihren segensreichen Folgen bis in unsere Tage aufleuchtete. Auch die Zeit, von der uns die Bibel berichtet, bevor das Gericht Gottes durch die Sintflut über diese Erde erging, war voller Finsternis. Das Urteil Gottes über die Zeitgenossen Noahs lautete: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Und Jesus bestätigt dieses Urteil, indem er sagt: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Das Buch der Richter ist wohl besonders geeignet, um den ständigen Wechsel von Gottlosigkeit und dem damit verbundenen Gericht Gottes und Zeiten des Segens durch Gottes Gnade zu veranschaulichen. Gerade im Buch der Richter wird das immer wieder sehr, sehr deutlich. Es gab Zeiten des Abfalls von Gott, da kam das Gericht Gottes, die Zuchtrute Gottes über sein Volk Israel, dann sandte Gott irgendeinen Richter und schenkte Gnade zu einer Erneuerung, zu einer geistlichen Erneuerung, und auch äußerlich kam es dann wieder zur Ruhe im Volk Gottes. Dieses Auf und Ab in den weltlichen Verhältnissen, aber auch im Volk Gottes, verlangt nach einer ständigen, endgültigen und totalen Erneuerung. Das gab es ja in der Vergangenheit, in der Geschichte nicht. Eine ständige Erneuerung, eine anhaltende geistliche Erweckung, das gab es nicht. Es gab dann immer wieder einen Abfall von Gott. Zeiten der Finsternis, der Gleichgültigkeit Gott und seinem Wort gegenüber. Und selbst nach dem radikalen Einschnitt durch die Sintflut entstand nichts bleibend Neues. Aus welchem Grunde? Was würden wir sagen? Nun, weil Noah und seine Familie ihre sündige Natur mit in den neuen Anfang hineinnahmen, wie es sich ja auch kurze Zeit später im Verhalten Noahs und eines seiner Söhne zeigte. Darum ist ein endgültiges, vernichtendes Gericht Gottes im Blick auf diese Welt nötig, wie es Petrus hier ankündigt. Und dieses endgültige Todesgericht ist ja bereits in unserem Stellvertreter, unserem Herrn Jesus Christus, am Kreuz über diese Welt ergangen, auch über unsere alte, sündige, selbstbezogene Natur. Dafür danken wir ja hoffentlich täglich, dass der Herr Jesus unsere sündige Natur mit hineingenommen hat in seinen Tod. Obwohl wir immer wieder damit zu tun haben, ist diese Natur bereits gerichtet. Sie ist überwunden am Kreuz und in der Auferstehung Jesu von den Toten. Und somit war der Weg frei und wurde der Weg frei für eine gänzlich neue Welt. Erst das Gericht Gottes, dann die neue Welt. Und das ist im Grunde genommen positiv zu beurteilen, wenn wir hier viel lesen vom Gericht Gottes, das kommen wird. Für die Gläubigen ist das sehr positiv. Die alte Welt wird nicht mehr existieren. Sie wird nicht mehr da sein Und genauso verhält es sich mit der neuen Welt, auf die wir warten. Sie ist bereits in der Auferstehung Jesu enthalten. Es gibt also nichts, was noch kommen wird, was nicht schon seinen Grund hat in dem, was Gott in Christus Jesus in Kreuz und Auferstehung bereits vollbracht hat. Es ist alles schon dort enthalten. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder so sehen. Das, was kommen wird, ist lediglich ein Vollzug dessen, was schon geschehen ist am Kreuz, auf Golgatha und in der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten. Übrigens auch das müssen wir immer wieder betonen. Es gibt kaum etwas, was in unserer Zeit selbstverständlich ist. Ne? Nämlich, dass der Herr Jesus nicht nur auferstanden ist von den Toten, sondern leiblich auferstanden ist von den Toten. Das macht Paulus ganz besonders deutlich im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Und dort erklärt er auch, dass obwohl etwas ganz Neues entsteht in Zukunft, doch zwischen der alten Schöpfung und der neuen Schöpfung eine enge Verbindung besteht. Es wird gesät verweslich, so schreibt Paulus, im Blick auf unseren irdischen Leib und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Wir sehen also hier diesen Zusammenhang und genau dasselbe geschieht mit der ganzen alten Schöpfung. Sie wird verwandelt in eine neue Schöpfung der Herrlichkeit. Es besteht also ein Zusammenhang und es gibt eine Fortdauer zwischen der alten und der neuen Schöpfung. Und diese Fortdauer auch unserer Persönlichkeit kommt ganz besonders bei Hiob zum Ausdruck, wenn er in seiner Leidensnot Folgendes sagt. Er spricht seine Freunde an mit den Worten: Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde. Nicht nur seine körperliche Not war für ihn schrecklich, sondern eben auch das Unverständnis seiner Freunde, seinem Leiden gegenüber Hiob. Da muss was nicht stimmen in deinem Leben, sonst würdest du nicht so leiden müssen. Wer wirklich gottesfürchtig seinen Weg geht, der braucht nicht zu leiden. Das war ihre Meinung. Das war die falsche Theologie der Freunde Hiobs. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Und nun kommen diese wunderbaren, herrlichen, mutmachenden, uns bekannten Worte. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Und jetzt kommt es: Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Ich selbst werde ihn sehen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wenn du also nach deinem Abscheiden aus dieser Welt Gottes Herrlichkeit in Christus sehen wirst, dann wirst du nicht ein anderer sein, als der, der hier auf dieser Erde gelebt hat. Als der du jetzt in deiner Persönlichkeit bist, du wirst nicht ein anderer sein, nicht ein Fremder wird dich sehen, sagt Hiob, sondern ich selbst werde dich sehen. Wirst also kein anderer sein. Natürlich ohne deine sündige Natur, die du jetzt mit dir herumträgst. Du wirst du sein, wenn auch in vollkommener Neuheit zunächst, falls der Herr nicht vor deinem Ableben wiederkommt, ohne deinen Auferstehungsleib, das ist so eine Art Zwischenstadium, dann mit deinem Herrlichkeitsleib bei der Auferstehung. Diese Kontinuität, also Fortdauer unseres irdischen Seins, die wir ja auch in der Natur beobachten, ist ein Wunder Gottes, von dem wir mit Jesaja sagen können, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Ich denke, wie für Hiob, so ist es auch für uns ein Trost und eine wunderbare Glaubensstärkung angesichts der Flüchtigkeit unserer irdischen Existenz, solch ein Zeugnis der Heiligen Schrift zu haben. Dass uns das Wort Gottes das bezeugt, dass wir ganz persönlich dann die Herrlichkeit Gottes schauen werden. Wir fragen uns, was ist nun das Wesen dieser neuen Welt, von der Petrus hier spricht und auf die wir warten, entgegeneilen. Mit diesem Begriff müssen wir uns am kommenden Sonntag noch einmal beschäftigen. Der neue Himmel und die neue Erde sind voll von der Herrlichkeit Gottes. Wenn der Mensch sich nach dem Himmel, normalerweise, nach dem Himmel oder nach dem verloren gegangenen Paradies, so nennt man das ja auch, sehnt, so hat er damit immer das Glück des Menschen vor Augen. Da geht es um den Menschen und sein zukünftiges Glück. Zentrum eines neuen Zeitalters ist immer der Mensch in seiner Herrlichkeit. Auch in der Offenbarung des Johannes, aus der wir ja heute in der Schriftlesung schon etliches gehört haben. Auch dort ist von dem neuen Himmel und der neuen Erde die Rede und von der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu, der Braut des Lammes. Doch es heißt, dass sie die Herrlichkeit Gottes hat. Es geht um Gottes Herrlichkeit in der neuen Welt. Es geht nicht um unser Glück in erster Linie. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, die die ganze neue Welt erleuchten wird. Es ist die Lammesherrlichkeit Gottes. Sie steht im Zentrum der neuen Welt und an ihr hat die Gemeinde Jesu teil. Wenn Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, schreibt, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist, dann geschieht das jetzt in dieser Zeit, darauf bezieht sich ja dieses Wort, dann geschieht das im Glauben an Gottes Wort. Wir leben im Glauben, gewirkt durch den Heiligen Geist. Einst aber, in sichtbarer Wirklichkeit. Im Propheten Daniel werden die großen Weltreiche aufgelistet, angefangen vom Babylonischen Reich bis hin zur Fortsetzung des alten Römischen Reiches, der antichristlichen Staatengemeinschaft Europas. Das letzte antichristliche Reich hier im Westen Europas. Davon können wir nach dem prophetischen Wort ausgehen. Staatengemeinschaft Europas. Zum Teil Eisen, wodurch das alte Römische Reich gekennzeichnet war, und Ton. War. Die einzelnen Staaten hängen doch nicht so zusammen, wie man sich das oft wünscht. Und danach, nach diesem letzten antichristlichen Reich, danach kommt das ewige Reich Gottes. Das kommt nicht von unten, das kommt nicht als ein Produkt des Menschen, sondern das kommt von oben, von Gott her, ganz und gar von Gott her, in Christus Jesus. Die Zeit der Weltmächte wird abgelaufen sein. Sie alle hatten Herrlichkeit, gekennzeichnet von Machtstreben, Habgier, Unterdrückung und auch Blutvergießen. Es gab kein Reich in dieser Welt bis zum heutigen Tage, das nicht in irgendeiner Weise durch Blutvergießen ins Leben gerufen wurde und dann auch durch Blutvergießen eine Zeit lang existierte. Immer wurde das Blut anderer vergossen. Wir merken hier schon, wie anders das Reich Gottes ist. Hier wird auch Blut vergossen. Das heißt, es ist Blut vergossen worden, das Blut des Sohnes Gottes für unsere Sünden. Das Wesen dieser weltlichen Macht zeigt sich besonders in den Worten des Königs Nebukadnezar, bevor er in seinem Hochmut von Gott gestraft und wahnsinnig wurde. Wir wundern uns manchmal darum, warum, wieso Dinge geschehen, die eigentlich völlig unvernünftig sind, auch im Blick auf die Regierung der Völker. Unvernünftige Entscheidungen werden getroffen. Das Wort Gottes sagt uns auch im Buch Hiob, Gott raubt ihnen den Verstand. Was ist die eigentliche Ursache dafür? Der Hochmut, die Ehrsucht, Habgier, Machtstreben. Gott raubt ihnen den Verstand. Und so war es auch bei dem König Nebukadnezar. Er wurde wahnsinnig. Aber hören wir uns an, was er zu sagen hat, ja, in seinem Hochmut. Daniel Kapitel 4, der nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Also, er hat dieses große Babel ins Leben gerufen und durch seine große Macht ist es zustande gekommen und zu Ehren seiner Herrlichkeit. Von uns, durch uns und für uns, das ist das Wesen der alten Welt. Das ist auch unser Wesen von Natur. Von uns, von mir, durch mich, und für mich, zu meiner Ehre. Das ist das Wesen unseres alten Menschen, unserer sündigen Natur. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass diese Natur schon am Kreuz gerichtet worden ist in Christus Jesus. Der Herr hat diese Natur mit ans Kreuz genommen. In der neuen Welt heißt es, von Gott, durch ihn und zu ihm. Wir lesen das auch in der Doxologie am Ende von Kapitel 11 des Römerbriefes. Von ihm, durch ihn, zu ihm. Er ist der, der alles geplant hat. Er ist es, der alles getan hat. Und er ist es, zu dessen Ehre, zu dessen Verherrlichung es geschieht. Wenn wir beten im Namen Jesu, dann ist das der Inhalt dieser Worte im Namen Jesu. Das ist Evangelium, nicht etwas, was wir erst leisten müssen, dass wir uns verbiegen müssten. Jetzt muss ich erstmal davon ausgehen, dass es von Gott ist und ich muss davon ausgehen, dass er es wirken muss und ich muss davon ausgehen, dass es zu seiner Ehre geschieht. Nein, das ist Evangelium, wenn wir beten im Namen Jesu, dann ist das alles darin enthalten. Das ist die neue Welt und die neue Kreatur, die wir jetzt schon im Glauben haben, aber dann im Schauen, in der Herrlichkeit, in Vollendung. Das ist das Wesen der neuen Welt, in der Gott allein verherrlicht wird. Das ist die Gerechtigkeit Christi, die er uns erworben hat durch sein Blut am Kreuz. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Gerechtigkeit, die wir haben. durch Gottes Gnade in Christus Jesus. Das macht die Herrlichkeit und Schönheit der neuen Welt aus. Das ist die Lammesherrlichkeit des Sohnes Gottes, von der der Psalmist weissagt, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld, das heißt voller Gnade, sind deine Lippen. Darum ist der Herr Jesus so herrlich und so schön, weil er voller Gnade ist. Wo er am verhöhnsten, da ist er mir am schönsten, so sagt der Liederdichter. Wo er der Allerverachtetste war, am Kreuz von Golgatha, voller Schmerzen und Krankheit, da wo wir ihn für nichts geachtet haben, wie Jesaja 53 heißt, sagt, da ist er uns so kostbar, liebenswert und herrlich, unser Heiland, unser Erlöser, unser wunderbarer Herr. Von daher, ihr Lieben, und nur von daher weckt er unser Verlangen nach seinem Kommen. Um seine Herrlichkeit und Schönheit zu sehen, halten wir fest an Gottes Verheißung im Blick auf das Kommen unseres Herrn und seines ewigen Reiches. Wer sagt es uns denn, dass es so werden wird? Wer sagt es uns? Die Schrift sagt es uns. Wir haben nichts anderes als das Wort Gottes, das Zeugnis des Wortes Gottes. Wir haben seine Verheißung. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Es wird kommen. Es ist kein Wunschtraum des Menschen, sondern es wird kommen, weil es Gottes Plan ist, sein Verlangen und um seiner Herrlichkeit willen. Dass das Auswirkungen hat auch für unseren Gang durch diese Welt zum Ziel, darüber spricht Petrus hier in diesen Versen auch. Und damit wollen wir uns dann, so Gott will, am kommenden Sonntag befassen. Der Heilige Geist mag uns als in der Gerechtigkeit Christi gegründete mehr und mehr erfüllen mit der Vorfreude auf Gottes Herrlichkeit in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Herr, was sind das für Herrlichkeiten, die uns in deinem Wort bezeugt werden? Wunderbare Dinge werden den Zion verkündigt, sagt der Psalmist. Ja, und wir dürfen es glauben. Welch ein Geschenk deiner Gnade. Wir können es glauben, dass es kommen wird, was du verheißen hast in deinem Wort und dass alles schon enthalten ist in Kreuz und Auferstehung, Herr Jesus. In deinem Kreuz und in deiner Auferstehung von den Toten. Nun wollen wir dich darum bitten, lieber Herr, wirke in uns durch deinen guten Heiligen Geist ein großes Verlangen nach dieser Herrlichkeit, die kommen wird. Ganz gewiss. Amen.